Talk mit Tees. Mit
Tees. Kida Koder Ramadan ist der Mann für fiese Rollen im Milieu. Und auch im neuen Film Asphalt Gorillas, da spielt er wieder einen Gangsterboss. Für den in Four Blocks, da wurde er ausgezeichnet. Kida Koder Ramadan, hallo nach Potsdam.
Ja, hallo Berlin, würde ich sagen, oder?
Bist du in Berlin?
Ja.
Ach, du bist Berlin. Ich dachte, du bist in Potsdam.
Nee.
Dann hallo Berlin.
Hallo Berlin.
So, aber gut, früh aufstehen ist für dich ja sowieso kein Thema, ne?
Nee, ich stehe immer früh auf. Ich hole mir mal nur kurz einen Stuhl.
Ja, ach.
Aber du kannst weiterreden.
Du hast noch nicht mal einen Stuhl.
Ja.
Hat man dich einfach so ins Studio reingeschoben?
Nee, alles. Ich wurde sehr gut behandelt.
Die Zeiten, wo du morgens um 8 Uhr in Kreuzberg am Kiez sitzt, gibt's die noch?
Nee, leider.
Wann war Schluss damit?
Seitdem ich umgezogen bin. Ja, habe ich schon mal meinen Kaffee getrunken. An der einen oder anderen Ecke.
Und dann wurde der Rummel wahrscheinlich ein bisschen zu groß, ne? Nach dem ganzen Erfolg hier.
So kann man sagen. Aber also alles noch perfekt.
In Asphalt Gorillas, da spielst du wieder einen Gangsterboss. Aber jeder Gangsterboss ist natürlich anders. Wie ist denn dieser für dich? Wie wolltest du ihn haben am Anfang?
Ich wollte ihn ganz anders haben. Auch vom Aussehen her wollte ich nicht, dass er der Standard ist, wie ich immer aussah. Deswegen habe ich ihm eine Glatze verpasst. Also beziehungsweise die Maskenbildnerin hat sich dafür stark gemacht und Buck auch. Und ich habe den so ein bisschen als Choleriker angelegt. Mhm. Und der sehr gefährlich ist, aber der auch ein bisschen so weich ist. Und so, dass man so ein bisschen an ihn so... Dass man an ihn rankommt auch.
Aber so richtig viel weich ist er nicht im Film, oder?
Naja doch, wenn da die eine oder andere Szene merken, dass er eigentlich ein gutes Herz hat.
Nun ist es nicht so, dass du diese Gangsterboss-Rollen ja einfach so aus dem Arm schüttelst. Die werden schon gut recherchiert. Also den zum Beispiel für Four Blocks, den Ali, ja. Hamadi damals. Wie bist du an den rangegangen? Was gab es da alles zu recherchieren? Was hast du rausgefunden?
Ja, ich bin ja in diesem Kiez groß geworden, wo diese Menschen auch leben. Mhm. Und ich wusste schon ein bisschen, wie die reden, wie sie träumen, wie sie essen, was sie begeistert. Und habe mir viele alte Mafia-Streifen angeguckt, ohne Ton, damit ich wollte viel über die Augen machen. Und habe mit der Mimik viel gearbeitet und mit den Händen. Und weniger ist immer mehr, dachte ich mir. Und ist gut aufgegangen.
Hält man das durch, stundenlang ohne Ton das zu gucken?
Wenn man sich konzentriert, man ohne Ton versteht du den Film genauso, schwöre ich dir.
Spricht aber nicht für den Film eigentlich, oder?
Doch, warum? Wenn ich das an den Augen erkenne, was sie sagen, dann ist das für mich ein volles Plus.
Ja, gut, so eine gewisse Poesie kommt ja dann doch nochmal durch die Dialoge dazu.
Ja. Ich habe den Ton erst beim Abspann angemacht.
Wolltest die Musik hören, ne? Die ließ sich nicht so gut an den Buchstaben ablesen.
Ja.
Die Musik, ja. Du kennst also diese Menschen, weil du mit ihnen aufgewachsen bist. Also sie waren um dich herum. Du hast gesagt, du weißt, wovon sie träumen.
Ja.
Wovon träumen die denn?
Ja, die träumen von einer schönen Welt, von einer kompletten Welt. Die träumen davon, einfach ihr Leben zu leben. Und nicht in die Ecke gedrängt zu werden und nicht immer mit dem Finger auf jemanden zeigen. Mhm. Und ich will jetzt keine Kriminellen gut sprechen, aber warum wird ein Mensch kriminell? Mhm. Ja, warum wird er kriminell? Bei der Frage muss es anfangen. Nicht, dass es heißt, dass ich sage, ey, kriminell ist was Gutes. Ja. Im Gegenteil, aber ein Krimineller wird nicht einfach so kriminell in dem Sinne.
Wenn du mitbekommen hast damals, dass jemand auf dem Weg dorthin war, ein bisschen auf die schiefe Bahn, wie man ja immer sagt, was hast du, der es auch geschafft hat, einfach sauber zu bleiben, was hast du dann gedacht, wenn du die anderen betrachtet hast? Was konntest du machen, was wolltest du machen?
Ich wollte nie meinen Eltern in die Augen gucken können und sagen, wegen mir ist jetzt die Polizei da, oder? Ich wollte meine Eltern nicht enttäuschen, die einen harten Weg hatten nach Deutschland. Ja. In den 70ern geflüchtet sind und so diesen Druck haben und dann, dass ich dann irgendwie auf den Straßen Scheiße baue. Es hat na klar wehgetan in der Jugend, wenn die anderen mehr Geld hatten und wenn es den anderen besser ging. Aber ich habe gedacht, ich kann das nicht machen. So. Ich wollte nicht kriminell werden. Das war so mein Ziel, so. In dem Kopf so.
Wie groß war die Versuchung denn?
Die war jeden Tag vor der Tür, aber immer safe geblieben und immer abgehauen, wenn es der Zeitpunkt wenn der Zeitpunkt da war, wo ich merke, okay, es ist eine Gefahr.
Und haben die anderen dann nicht gesagt, ey Alter, du verpfeifst dich wieder, du bist doch ein Waschlappen?
Ja, na klar, dieser ein oder andere Spruch ist gefallen, aber inzwischen weiß jeder, warum ich diesen Weg damals so gegangen bin. Mhm. Und es war hart zu der Zeit, weil du irgendwie doch dazugehören wolltest, aber irgendwie nicht konntest und nicht wolltest und nicht immer darüber reden konntest, wie ich den oder den Laden überfallen habe und das Auto geknackt habe und so. Da konnte ich halt nicht mitreden. So.
Was hat dir geholfen, damals dem Ganzen zu widerstehen und dich wirklich rechtzeitig zurückzuziehen?
Ich glaube, ich hatte, mein Vater hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich sowas brauche, weil er hat für uns gekämpft, gearbeitet von morgens bis abends und er hat mir das Gefühl gegeben, mein Sohn, hör nicht auf die Straße, geh auf die Straße, aber bleib sauber so. Mhm. Und mein Bruder war nicht kriminell und mein älterer. Und das hat auch funktioniert, der war 5 Jahre älter als ich.
Ja.
Und dann muss man einfach stark bleiben, glaube ich, in der Hinsicht.
Mhm. Du erlebst es ja selbst um dich rum. Die Kinder auf der Straße sind natürlich immer noch schwer fasziniert von Menschen, die mal im Knast waren. Der ist jetzt aus dem Knast gekommen. Es gibt immer so eine gewisse Anziehungskraft.
Ja,
was sagst du denn den Kids, wenn du siehst, dass die ein bisschen fasziniert sind von diesen schweren Typen?
Ja, die sind sehr fasziniert sogar von diesen Typen, die ich repräsentiere.
Sogar das, natürlich, klar.
Viele kommen und wollen bei mir arbeiten. Und dann muss ich dann erstmal klar machen, dass es eine Fiktion ist und dass ich ein Schauspieler bin. Und dann rede ich mit denen und sage, ihr braucht eure Ziele. Weißt du, ich hatte als Kind immer ein Ziel. Ich wollte immer irgendwas machen. Egal, ob dieses Ziel dann aufgegangen ist oder nicht, aber du hast dafür gekämpft und so.
Mhm.
Und man darf die Kraft nicht verlieren. Aber es ist auch schwerer geworden. Früher wurden Jugendhäuser gebaut mit Erziehern drin, Sozialarbeitern drin. Jetzt heißt das Shisha-Bar, so, weißt du, was ich meine? Weil
ja,
die keine Gelder mehr da sind.
Du wirst natürlich, weil du siehst natürlich auch so ein bisschen aus, ja, wie so ein Gangsterboss. Deswegen wirst du auch gerne besetzt. Und du bist ja auch von Buck bis du alleine der Lieblingsgangsterboss. Der wird nie wieder einen anderen nehmen als dich, glaube ich. War ja zumindest das zweite Mal. Also knallhart, habt ihr zusammen gedreht.
Ja.
Noch was in der Zwischenzeit? Nee, da war nichts, ne?
Na, Bibi und Tina musste ich ihn absagen. Dann habe ich noch so einen Film gedreht, der heißt Wuff. So ein Hundefilm. Und da spiele ich aber was ganz anderes.
Den Hund?
Nee.
Was solltest du denn bei Bibi und Tina spielen?
Da sollte ich auch so einen komischen Typen spielen, der da durch die Wildnis reitet.
Ah.
Einen, den man nicht mag auf jeden Fall. Ich hätte es sehr gern gemacht für meine Kinder und mit Buck.
Ja.
Es ist immer schön.
Ich weiß noch, der Schauspieler Andreas Schmidt, der mittlerweile verstorben ist.
Friede sei mit ihm, ja.
Einer der tollsten Typen auf diesem Planeten überhaupt.
Ja, ja.
Der spielt ja auch öfter mal schräge Rollen. Und der erzählte, dass wenn er für den Polizeiruf zum Beispiel so einen Kinderschänder gespielt hat, am nächsten Tag, Montagmorgens, da stehen Frauen auf der Straße oder im Supermarkt und die gucken ihn an und sie haben Angst. Er sagt, das ist so. Ich habe mehrfach solche Rollen gespielt und sie gucken an, als hätten sie Angst vor mir. Sie sagen das dann auch. Ich meine, was erlebst du alles auf der Straße?
Ich erlebe auch, dass viele vor mir Angst haben und wenn ich dann mit denen rede, geht das. Aber das ist doch ein gutes Kompliment für mich.
Absolut.
Weil ich da weiß, dass ich meine Rolle gut gemacht habe und sehr authentisch rübergekommen bin.
Gibt es die ganzen Jugendfreunde, die du in Kreuzberg damals gehabt hast, gibt es die noch?
Ja, den einen oder anderen habe ich letztes Mal auch wieder getroffen und so.
Ja.
Es ist halt keine Freundschaft mehr da, in dem Sinne, weil ich absolut Familienmensch bin und eigentlich fast nur zu Hause, wenn ich nicht arbeite.
Der Atris in diesem Film Asphalt Gorillas
soll
ja heiraten. Das ist relativ am Anfang des Films.
Ja.
Da werden dann die Frauen von der Mutter vorgestellt.
Ja.
So, wie wird das eigentlich in einer libanesischen Familie gehandelt?
Keine Ahnung, wie das jetzt gehandelt wird. Aber
du wurdest nicht verheiratet.
Naja, wenn man liebt, dann muss man die Liebenden lieben lassen. So, so kenne ich das.
Der Atris, der war ja eher versucht, so ein bisschen... Naja, den weißeren Frauen war ein bisschen zugeneigt und sagt irgendwie, ich will ein weiches Mädchen, ich will ein blondes Mädchen. Das Beste war, ich mag keine schwarzen Haare auf Armen, sagte er dann zu seiner Mutter noch in diesem Film.
Ja, ja.
Wie war das bei dir? Für wen hast du dich interessiert? Für die Hellen oder
ich habe meine Frau getroffen und wusste, dass es meine Frau wird für mein Leben. Und die habe ich dann auch sofort geheiratet.
Und die kommt aus deinem ehemaligen Kulturkreis? Oder
ist nee, es, die habe ich in der Türkei im Urlaub kennengelernt vor 20 Jahren.
Ja.
Mit der bin ich immer noch zusammen. Sie ist die beste Frau. Ich liebe sie über alles. Und sie hat 5 Kinder für mich auf die Welt gebracht. Sie ruft mich gerade auch an.
Achso, okay. Ja gut, dann fragt man, was sie will. Also.
Ey, Mariam. Also, ich habe ein Interview, ich habe ein Interview, Hörst du, meine Frau ist gerade dran, du.
Ja, und was können wir ihr Gutes tun?
Weiß ich gar nicht. Gerade Eichfüße, was kann er dir Gutes tun, Schatz?
Nee.
Ein Radiomoderator.
Sie muss jetzt vorsichtig sein, was sie sagt.
Ihr sollt auf mich gut aufpassen, sagt sie. Die meint uns, komm schnell nach Hause, du hast heute schon zu viele Interviews gegeben.
Kannst du ja sagen, wir reden gerade über Frauen.
Okay. عم يحكي على ايش انه تعرفتوا عليك وما اعرف ايش طيب يلا جاني
لا تحكي شيء غلط
اوكي
تشاو
تسمع اي لازم اسكر اوكي يلا باي نص ساعه بكون بالبيت يلا باي Ja, ich muss heute noch einkaufen später.
Also in Berlin ist ja alles rund um die Uhr geöffnet. Da habt ihr es ja echt gut, ne?
Ja.
Auch ein Satz aus dem Film. Freunde machen dich reich, aber Frauen bringen dich nach oben.
Ja.
Wer war die Frau in deinem Leben, die dich nach oben gebracht hat?
Ja, auf jeden Fall. Meine Frau hat mich nach ganz oben gebracht, weil sie mir immer den Rücken gestärkt hat.
Ja.
Es lief ja nicht immer so, wie es läuft. Und immer Mut gegeben und immer Kraft gegeben.
Ja. Wann war das letzte Mal zum Beispiel der Fall, dass sie zum Glück hinter dir stand und dir Mut gegeben hat, wenn es echt nicht so rosig aussah.
Es gab ein Projekt, wo ich mich nicht entscheiden konnte. Da hat sie gesagt, wenn du es nicht willst, dann mach es nicht. Und ich war sehr schwer, das abzusagen. Und da hat sie mir geholfen.
Der erste Film, den du jemals gemacht hast, denn eigentlich wolltest du ja gar nicht Schauspieler werden. Oder wann kam der Wunsch? Wann war das?
Ja, ich wusste nicht, ob ich es machen will oder nicht. Ich hatte die Chance bekommen und hab's dann einfach versucht. So.
Und der erste Film, wie kam es zu dem? Wer hat dich entdeckt?
Das war ein Sozialarbeiter in der Naunienritze und war auf so Reisen, damit Jugendliche keine Scheiße bauen. Ja. Nejo Celik, der Film hieß Alltag. Andrea Schmidt hat da auch mitgemacht.
Nein, ja.
Ja, und das war der Film so.
Aber danach ging es erstmal nicht weiter, ne?
Danach habe ich gedacht, jetzt bin ich ein Megastar. Nach irgendwie 12, 15 Drehtagen und dann kam gar nichts, erstmal so 2 Jahre.
Okay. Und dann saßt du zu Hause rum oder morgens auf dem Kiez?
Auf einen Anruf gewartet, dass ich irgendwann mal anruft, aber nichts kam. So.
Und was hast du gemacht in den 1-2 Jahren?
Gearbeitet bei meinem Vater, so, als Kellner und so.
Mhm. Und nebenbei auch noch einmal als Parkplatzwächter, habe ich mir sagen lassen.
Ja, genau. Also das war wohl ganz klein.
Ja, warst du ganz klein. Aber du warst schon Schlitzohr immer, oder?
Ja, ich war nicht doof auf jeden Fall. Ich wusste, wie man da und da Geld macht, aber trotzdem legal bleibt.
Ja, also was war zum Beispiel dabei? Also die Parkplatznummer war, glaube ich, soweit ich mich erinnere, bei Hertha BSC.
Genau, bei der Hertha Mauersteine an Japanern verkauft, aber die haben wir bei uns auf dem Schulhof abgeklopft. Okay. Und Breakdance gemacht und haben so getan, als ob wir Südamerikaner sind. Und wir haben gar nicht so gut getanzt, so. Wir haben immer gut Geld gemacht.
Ach, und was ja auch kurios ist, dein Vater, der aus dem Libanon kommt, hat aber ein argentinisches Restaurant.
Ja, er hat ein Steakhouse gehabt.
Genau. Ein Steakhouse gehabt.
Ja.
Und hat sich aber nicht als Libanese ausgegeben.
Nee, wir waren Argentinier, wenn wir auf der Arbeit waren.
Dann fing da das Schauspielen eigentlich schon an.
So sieht's aus, ja. Viel Entertainment, genau.
Wie spielt man ein Argentinier?
Ich habe so getan, als ob ich Argentinier bin. Die anderen konnten ja auch nicht Spanisch. Und deswegen war das immer super.
Also ein Fantasiespanisch hast du gesprochen dann? Oder kannst du sogar Spanisch ein bisschen?
Ich weiß nur, was Jalapenos sind und sowas.
Als es mal nicht so lief und du einfach gewartet hast, dass nach diesen ersten 10, 12 Drehtagen endlich wieder was kommt. Ja, man bemüht sich ja, irgendwas zu bekommen. Bist du ein Typ, der Klinken putzen kann? Also wirklich Leute davon überzeugen, dass sie dir eine Rolle geben oder ein paar Drehtage?
Ja, habe ich mal gemacht, aber es bringt nichts. Am Ende zählt doch die Leistung und das alles andere ist fake. So. Das bin ich auch nicht. Das ist nicht mein Charakter. So.
Wie ist es, wenn du über den roten Teppich läufst. Dieses Glamour-Leben, was ich mit dir jetzt erstmal gar nicht zusammenbringe. Ich glaube sogar ein Kollege von dir, ich weiß auch nicht mehr, was er hat neulich gesagt, der Kieler, der hasst das wie die Pest, über einen roten Teppich zu laufen. Was auch passen würde, finde ich.
Ja, also ich laufe über einen Teppich, weil ich das muss.
Ja.
Aber ich brauche diesen ganzen, dieses ganze Terrain nicht. Das überlasse ich dann irgendwelchen Menschen, die nicht so oft auf der Leinwand sind wie ich, aber die es irgendwie brauchen. Wenn ich will, könnte ich jeden Tag auf den Teppich, aber irgendwie denken, dass der Teppich ihr Leben ist.
Ja. Mittlerweile bist du das natürlich gewohnt, aber als du zum allerersten Mal über einen großen roten Teppich geschickt wurdest, das war wahrscheinlich, ich sag mal, vor, na, was weiß ich, 5 Jahren, da warst du zum ersten Mal nominiert für den Deutschen Filmpreis.
Ja, genau.
Bester Nebendarsteller. Welcher Film war das damals noch?
Oma unter Freunde.
Wie war das für dich, dieses erste Mal rüberlaufen? Wie hast du die Verleihung erlebt?
Die Verleihung, ich wollte schnell über den Teppich, ich wollte schnell vorbei. Gott sei Dank waren hinter uns schon die Fuck You Goethe-Leute, deswegen haben die mich gar nicht so beachtet. Yeah. Das war so für mich die Rettung. Und dann bei der Nominierung, ja, Tobias Moretti hat, glaube ich, gewonnen gegen mich und Michi Mertens.
Yeah.
Tobias Moretti, guter, sauguter Schauspieler, Michi Mertens auch. Es war für mich schön, dabei zu sein und dass ich nominiert war. Ich hätte die 10.000 Euro gern mitgenommen, die Preisgeld sind. Aber inzwischen war das ein Riesenerfolg für mich, eine erste Nominierung. Aber inzwischen müssen sie jedes Jahr halt damit rechnen, dass ich immer einen Preis abräumen kann. Ich bin nicht mehr der Außenseiter. Das muss man jetzt, das finde ich gut, dass sie das wissen, dass sie sagen, oh shit, King Kida, den kann man verlieren. Weißt du, was ich meine? Dass sie wissen, da sind auch andere Leute. Nicht nur die Morettis und die Masuccis und die Bleibtreus, was alles gute Menschen und gute Kollegen sind, aber dass man mit denen so auf einer Linie, dass sie wissen, aha, okay, der Typ ist da, der kann jede Zeit den Preis gewinnen, das ist gut.
War das auch die Zeit, als du dachtest, hey, ich bin der Größte?
Nee, das war alles schon vorbei. Zu dem Zeitpunkt war das nur einfach nur, ich muss meinen Kühlschrank vollkriegen.
Geerdet, aber auch wahrscheinlich durch die Eltern, oder?
Auf jeden Fall.
Waren die Eltern mit? Durften die mit zur Preisverleihung?
Nein, mein Vater war nicht mehr auf der Welt und meine Mutter peilt das nicht richtig, was das für ein Erfolg ist, den ich da habe und so.
Immer noch nicht?
Na, sie weiß, dass sie weiß, dass immer so kleine Kinder vor ihrer Haustür stehen und und keine Ahnung, aber sie weiß noch nicht, in welchem Maßen das sich irgendwie entwickelt hat.
Guckt die sich die Filme denn an? Also ich meine, mag die das, wenn ihr Sohn irgendjemandem eine blutige Nase haut auf der Leinwand?
Das weiß ich, aber sie hat irgendwie mitbekommen, bei der Goldenen Kamera hat sie das live geguckt, wo ich den Preis, und beim Fernsehpreis, wo ich den Preis gewonnen habe, das war so ein bisschen emotional für sie. Da war sie, glaube ich, sehr stolz drauf.
Wie überhaupt wahrscheinlich auf die Kinder und auch darauf, dass die Kinder nicht auf die schiefe Bahn geraten sind. Dein 5 Jahre alter Bruder, gell, das hast du vorhin auch erzählt. Hast du gesagt, der war auch okay, der ist sauber geblieben. Ja. Der war insofern ein Vorbild. Wenn der das schafft, dann schaffe ich das auch. Ist das der Bruder, der so ein exzellenter Bullspieler ist?
Ja, genau, das ist.
Und der ist einer der Besten in Deutschland, ne?
Ja, er war zumindest einer der Besten in Deutschland. Ja. Ist er eigentlich immer noch, wenn er mal wieder auf den Bullplatz geht.
War der auch in Travemünde an der Ostsee letzte Woche? Denn da fuhr ich morgens um 8 Uhr, fuhr ich mit dem Fahrrad die Promenade lang.
Ja, aber genau, das bin ich, ja.
Da spielten sie auf einen Kilometer.
Ja, da ist das große, das habe ich schon 2-mal gewonnen mit meinem Bruder, das Turnier.
Ihr seid durch ganz Deutschland gereist, also richtig Wettkämpfe für einen Club. Was war das? Ja. Bullclub Kreuzberg ist das wahrscheinlich.
Ja,
BCK. Wann hast du das letzte Mal gespielt?
Vorhin mit Detlef Buck für Promophase Asphaltgorillas.
Und? Hast du ihn abgelascht?
Du, der war gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Aber ich habe so lange nicht gespielt, dass ich nicht so viele Kugeln getroffen habe. Mhm. Und es waren auch keine guten Kugeln. Aber es hat Spaß gemacht, wieder so da hinzugehen, wo ich sehr oft war.
Dieses Bullspielen hat angefangen, ja, ich glaube, soweit ich mich erinnere, natürlich vor dem Asylheim, als ihr ganz neu in Deutschland wart. Ich meine, du warst sehr, sehr jung, als du mit deinen libanesischen Eltern, der ganzen Familie dort gekommen bist.
Ja, wir sind am Paul-Lincover groß geworden, was jetzt so ein bisschen sehr rich hier ist und da hatten wir diesen Bullplatz vor der Haustür.
Und es waren aber nicht nur Asylbewerber oder Flüchtlinge, die da gespielt haben. Nee, ne? Ihr habt da andere gehabt. Ihr habt da was weiß ich, mit Akademikern gespielt, mit Politikern. Wie kam das? Ich finde, das ist eine Begegnung. Kann es die nur so in Berlin geben? Ist das?
Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Also es ist ja, Bullsport ist ja, hat ja kein Alter und hat ja keine. Irgendwie, das ist ein schöner, der eine will seinen Stress rauslassen, der andere benutzt es als Therapie. Alles super.
Einer, mit dem du damals gespielt hast, das war mal der beste Freund von Willy Brandt. Was war das für einer?
Der war
Neues Deutschland, dieses Magazin.
Ja.
Er war da so Chefredakteur und keine Ahnung.
Und hat dich ein bisschen unter die Fittiche auch genommen?
Nee. Ich habe ihn, also ich war ein guter Bullspieler. Ich glaube, deswegen haben die mich sehr gemocht. Ich war schon sehr frech zu den Menschen alle als Kind.
Frech?
Ja, auf jeden Fall.
Warum frech? Beim Bullspielen?
Ja, das Bullspielen ist sehr viel Psychologie, so, weißt du, was ich meine?
Ja.
Und wenn es manchmal nicht läuft, muss man halt so ein bisschen, genau.
Ein paar Sprüche kloppen.
Genau.
Und die hast du drauf gehabt?
Da war ich nicht schlecht.
Okay, wie schüchtert man denn den Bullgegner ein? Mit welchem Spruch?
Ja, also das ist ad hoc, kann ich da jetzt nicht zu sagen, aber wenn ich, ich habe mich gerade am Mikrofon gestoßen, aber wenn ich dann da bin, um die Situation bedingt, wer das auch ist, ich würde es halt auch nicht mit jenen machen. So.
Auch einer der schönsten Sätze aus dem Film Asphalt Gorillas billig. Ich bin ad hoc d'accord, sagst du an einer Stelle.
Ja, genau.
Ich bin ad hoc d'accord. Ja. Oh, dann muss ich dich noch fragen, gibt es das eigentlich in echt, dass selbst die härtesten Gangster die Schuhe ausziehen, wenn sie in die Wohnung reingehen?
Zu 100%.
Echt wie in dem Film?
Zu 100%.
Weil sonst wird Mutti böse, oder?
Ja, das ist halt so ein Respektding, glaube ich auch so. Weil wenn so, man macht das, weil man in der Wohnung betet, dass da nicht so der Dreck mit reinkommt, so, weil das so ein bisschen, genau.
Wenn du viele Angebote bekommst, und du kriegst viele Angebote den ganzen Tag, wenn ein Scheißfilm dabei ist, der aber richtig viel Geld bringt, was machst du?
Dann gucke ich, was auf meinem Konto los ist und versuche das Beste draus zu machen und auch scheiße Gold zu machen.
So funktioniert's. Kida, Koda, ja. Ramadan, jetzt super. Wieder im Kino zu sehen, als Gangsterboss mal wieder, Asphalt Gorillas.
Yes.
Gibt's jetzt im Kino. Viele Grüße nach Potsdam. Ja, okay. Nach Potsdam sag ich. Viele Grüße nach Berlin. Ich denke, wer sitzt in Potsdam heute Morgen? Ich glaube, da solltest du ursprünglich mal sein. Aber jetzt ist er in Berlin, in seiner Heimatstadt. Und jetzt wird heute noch schön eingekauft. Sonst wird die Frau zu Hause böse.
Alles klar. Ciao nach Bann.
Talk mit Tees.